gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo, liebe Zuseher vom Futterlüge Online-Kongress. Ich habe vor kurzem mit der Julia Hammerschmidt ein Interview geführt zum Thema oder zu ihrem Projekt, Erfolgsprojekt Tierschule, so, und habe sie am Ende des Gesprächs gefragt: Du kennst doch viele Leute, du bist gut vernetzwerkt. Ich suche noch jemanden, der sich bei Thema Krebs richtig gut auskennt. Weißt du jemanden? Und dann hat sie gesagt: Ja, klar weiß ich da jemanden. Ich empfehle dir von Herzen die Tine. Also, liebe Tine, hallo.
Hallo, liebe Anita. Hallo, lieber Christian.
Freut mich, dass ich dabei bin. Grüß dich.
Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, aber wir werden mal schauen, wie weit wir mit dir kommen. Liebe Tine, das Thema Krebs, wenn wir das hören, bleibt uns normalerweise mal kurz das Herz stehen. Trotzdem haben wir mal ganz bewusst dich ausgewählt, weil du dazu ganz viel sagen kannst und dass es vielleicht nicht die Diagnose gleich ein Ende ist. Wieso kennst du dich denn so gut aus damit?
Da muss ich tatsächlich, also ich bin ja Tierheilpraktikerin, Autorin und Buchautorin im homöopathischen, naturheilkundlichen Bereich. Und komme aber aus der Schulmedizin, und zwar aus der Humanmedizin. Ich war viele Jahre, 12, 14, 15 Jahre insgesamt dann in der Gynäkologie, in der Chirurgie und vor allem in der Onkologie tätig. Das heißt, einmal die Woche war mein tägliches Brot Chemotherapie. Zweimal die Woche stand ich mit im OP für normale gynäkologische Operationen, aber auch bei der Entfernung von Tumoren aus der Brust, aus dem Unterleib, also alles, was in die gynäkologische Schiene fällt. Habe dazu viele Fortbildungen gemacht, gemeinsam mit meinem Chef. Da ging es dann auch schon um Ernährung, um Vitamingeschichten, um Misteltherapien, weil das einfach so unser Steckenpferd war. Hört sich jetzt gern, für viele, die nicht in der Medizin sind, denken sich, oh Gott, was für ein Job, nee. Alles gut, wir konnten unfassbar viel helfen und wir hatten ja auch als gynäkologische Praxis Schwangere. So ganz toll, also Geburten und Neugeborene und Ultraschall. Und das hat es gut getan und auch diesen Frauen zur Seite zu stehen, die von Krebs betroffen waren, war eine ganz wertvolle Zeit. Ne? Mhm. Und ich habe tatsächlich dieses ganze Wissen, das ich damals gesammelt habe. Ich habe in dieser Schulmedizinzeit schon meinen Heilpraktiker gemacht, allerdings für Humanmedizin, und habe dann festgestellt, ich würde aber beim Tieren auch helfen und bin dann in die Tiermedizin gegangen. Viele, viele Jahre, bevor ich mich getraut habe, eine eigene Praxis zu machen. Und inzwischen ist die Therapie von Krebs oder von Tumorerkrankungen beim Hund, ich dachte am Anfang, da kommt vielleicht einer im halben Jahr, von 10 im Monat. Das wäre in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorgekommen, aber tatsächlich ist es die Realität. Okay. Ne, Krebserkrankungen, wie bei Menschen auch, nehmen auch beim Hund zu, wobei ich es ein bisschen eingrenzen möchte. Es ist einfach so, vor 16 Jahren, als ich meine Praxis aufgemacht habe, da ist vielleicht im Monat ein Hund, oder in 2 Monaten ein Hund, in den MRT geschoben worden zur Diagnostik. Heute ist das MRT eine Standarduntersuchung. Und dadurch erkennen wir ja viele Sachen. Ne? Wir haben vor 16 Jahren sind viele Hunde einfach erkrankt und abgemagert und die Leute haben gesagt, oder die Tierärzte oder auch die Experten haben gesagt, naja gut, wer weiß, was der Hund hat, autoimmun oder wir wollen es gar nicht wissen, aber machen können wir eh nichts und deswegen macht man es ihm gut mit Schmerzmitteln und lässt ihn gehen. Heute weiß man einfach viel, viel mehr. Wir erkennen viel, viel mehr, wir röntgen schneller, wir haben CT, wir haben MRT, wir haben inzwischen medizinische Untersuchungsmöglichkeiten in der Tiermedizin, die sind cool. Also ich finde es cool. Manchen Patientenbesitzern ist es so, dass sie sagen, ich hätte es lieber nicht gewusst.
Ja. Ich verstehe, was du meinst.
Ja, also ist so differenziert. Ne? Ich bin immer so, dass ich sage, wenn ich von einem Feind weiß, Und wenn ich von einem Problem weiß und das genau eingrenzen kann, dann finde ich das ein super Ansatz, weil dann kann ich auch ganz gezielt kämpfen. Ja. Wenn ich nicht weiß, wogegen ich kämpfe, wird es einfach schwierig.
Stichwort kämpfen. Normalerweise, so wie ich gesagt habe, man bekommt die Diagnose Krebs, dann bleibt einem mal kurz gefühlt das Herz stehen. Es erschlagt einem so diese Vorstellung, okay, Endstation. Ja. Und die Ansätze in der Schulmedizin sind ja dann oft, okay, bestrahlen, rausschneiden, heftige Medikamente.
Genau.
Geht mehr als das?
Ja.
Oder weniger eigentlich?
Nein, es geht mehr. Ich betone es tatsächlich, es geht mehr als das. Beziehungsweise, ich bin ganz, ganz arg bei mir im ganzheitlichen Ansatz. Und der schließt die Tiermedizin und die Schulmedizin zu 100% nicht aus. Sondern also bei Tumorerkrankungen bin ich immer so, wenn die Möglichkeit besteht, einen bösartigen Tumor oder einen Tumor Weichteilgewebe am Knochen, wo auch immer, Mastzelltumore sind ja ganz häufig, ne? Also wenn ich am Haut einen Mastzelltumor entfernen kann, dann sage ich immer zu den Leuten, und die sagen, ach nee, lieber anders machen, sage ich immer, raus, was keine Miete zahlt.
Okay.
Es ist so ein, ja, hört sich im Prinzip so lapidar an in Bezug auf Krebs, aber es ist tatsächlich so, raus, was keine Miete zahlt. Das heißt, wenn ich einen Tumor ohne Einsatz oder ohne Gefahr für das Leben entfernen kann, dann raus damit. Mhm. Denn von der Operation kann sich der Hund, na klar, wir haben immer das Narkoserisiko, brauchen wir nicht reden, aber wir können den Hund ganzheitlich von den Operationsfolgen unterstützen, dass er sich ganz schnell wieder erholt. Und was raus ist, macht erstmal keine Sorgen mehr. Na, für das Umgeben, für die Umgebung. Und dann kann man, wenn man sowas rausgeschnitten hat, haben wir natürlich auch einen histopathologischen Befund. Das heißt, wir können genau gucken, wie böse ist das eigentlich? Wie waren die Zellen? Wodurch werden sie ernährt? Na, es gibt ja hormonell unterstützte Tumore. Wichtig zu wissen, es gibt Tumore, wenn ich da mit der Ernährung zu Fett oder zu Protein hatte oder die falsche Ernährung habe, dann werden die begünstigt. Das zu wissen oder dieses Wissen dann zu haben, ja, da lässt sich unterstützen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wenn ein Hund Knochenkrebs hat und in der Untersuchung schon Lungenmetastasen, Ausfallerscheinungen, starke Abmagerung, den werde ich garantiert nicht zur Amputation eines Beines raten. Na, darf ich falsch verstehen, sondern es muss immer aufs Ganze gesehen werden. Aber wenn operabel mit guter Aussicht, dann raus, was keine Miete zahlt.
Mhm. So ein Satz, den man sich gut merken kann, ja.
Ja, finde ich auch. Also die meisten Patienten, die zu mir kommen mit dem Verdacht auf Krebs oder mit der Diagnose Krebs, die sind ja, das darf man nicht vergessen, die sind am Ende ihrer psychischen, körperlichen und mentalen Kräfte. Ja. Das heißt, die erste Aufgabe ist bei mir immer erstmal diese Menschen abzuholen und ihnen dieses Wort Krebs oder ja, das macht bei uns einfach eine Riesenpanik. Ja. Und diese Panik, und das sind wir bei meinen drei Säulen, auch darauf komme ich gleich, diese Panik überträgt sich 1:1 auf den Hund. Ja. Was unsere Hunde ja machen, das werdet ihr seid selber Hundebesitzer, ihr seid da richtige Profis, ihr wisst ja auch von euren Kunden, wenn wir sehr nervös sind, dann ist der Hund sicherlich nicht tiefenentspannt. Wenn wir Ängste haben, hat der Hund Ängste. Und was macht der Hund? Der Hund bezieht immer ja alles auf sich erstmal. Ja, der Hund steht ständig da und sagt, was habe ich gemacht? Ja, wenn steht es so, wenn hier in der Praxis Hundebesitzer diskutieren anfangen und das vielleicht im ruppigen Ton, dann klemmt der Hund sofort die Rute ein, legt die Ohren an und sagt, oh Gott, was habe ich gemacht? Es betrifft eigentlich, also er hat nichts gemacht, aber er bezieht es auf sich. Und deswegen muss man erstmal den Mensch abholen. Und deswegen mein Appell an alle Hundebesitzer, die einen Hund mit Krebs haben.
Entspannt euch.
Und sinkt positiv. Das heißt, das einzige Ziel, das diese Menschen haben sollten, neben dem, ich ernähre meinen Hund richtig, ich gebe ihm die bestmögliche Behandlung und ich gucke, dass es ihm gut geht, darum geht's, ist, dass ich meinen Hund davon ab, also dass ich mich selber da im Griff habe, meinen Hund ständig zu überwachen, zu beobachten, die Ängste zu spüren, panisch zu sein, jedes kleine Zittern mit Heulattacke und meinen Hund umarmen, weil der Hund sagt dann, um Gottes Willen, morgen bin ich tot. Mhm. Ja? Also da einfach eine gewisse Coolness bewahren und eigentlich ein einziges Ziel zu haben, nämlich gutes Leben für meinen Hund. Quality Time, glücklich sein, ja, zufrieden sein, dem Hund geben, das, was er braucht, nämlich Sicherheit, Freude, Spiel, Futter.
Apropos Futter, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Krebszellen mögen keine Himbeeren.
Ja, genau.
Was meinst du? Stopfe ich meinen Hund jetzt mit Himbeeren voll?
Also es mag sicherlich Hunde geben, die das sicherlich vielleicht sogar gut finden würden, so die tägliche Portion süß. Himbeerchen, aber also dieses Buch kommt ja tatsächlich aus der Humanmedizin.
Richtig,
und,
ja.
Der Titel ist natürlich, also ich finde den Titel mega und der Titel sagt eigentlich alles aus, was stimmt. Krebszellen mögen tatsächlich keine Himbeeren. Hm. Ja, aber Krebszellen mögen viele andere Dinge auch nicht.
Ja, Bitterschokolade, aber die mag der Hund auch nicht.
Also mit Bitterschokolade an Hund. Es gibt viele Dinge, die Krebszellen nicht mögen, die aber für unseren Hund nicht geeignet sind. Ich sage das immer meinen Herzpatienten, dieser Traubenextrakt oder diese Weintraube, die ist nicht gut für den Hund. Also die hilft Oma und die hilft Opa. Die dürfen ihren Traubensaft im Krankenhaus bekommen. Das ist ja so, also bei uns zumindest im Krankenhaus, man bringt den Leuten immer ein Traubensaft mit.
Okay.
Das ist für den Hund jetzt nicht gut. Aber mit den Himbeeren sind wir tatsächlich so und wir haben noch ganz, ganz viele andere Obst- und Gemüsesorten, die tatsächlich Krebszellen nicht mögen, massiv nicht mögen, die aber unser Körper mag, beziehungsweise die unsere Zellen unfassbar unterstützen und die unsere Zellen stärken und vor allem unsere Abwehrzellen unterstützen.
Was wäre das für den Hund zum Beispiel?
Wir haben bei den Obstsorten haben wir natürlich tatsächlich die Himbeere. Wir haben, Moment, ich habe irgendwo hier sogar eine Liste, weil das ist echt ganz viel. Ich lese okay. Darf ich vorlesen?
Ja, sicher.
Wir haben Papaya, wir haben Ananas, wir haben Mango, wir haben Heidelbeeren, wir haben Brombeeren, wir haben die Kiwi und wir haben, also vor allem auf die Papaya möchte ich eingehen, weil die Papaya etwas hat, die ist unfassbar enzymreich. Und die hilft dem Körper dann, Arginin zu bilden. Arginin, da kommen wir nachher, oder möchte ich nachher tatsächlich noch ein bisschen drauf eingehen, das ist eine Aminosäure, die unfassbar wichtig für den Körper ist. Und die wichtig ist, um unsere Abwehrzellen zu aktivieren, zu stärken, um Krebszellen aufzuspüren, um das einzudämmen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, da gehe ich jetzt einfach, oder wenn ich darf, ganz kurz ins Detail. Eine Krebszelle ist ja nichts anderes als eine entartete, normale Zelle. Und damit sich nicht ganz viele von diesen Zellen entarten oder gebildet werden, brauche ich eigentlich ganz, ganz viele gesunde Zellen. Genügend Sauerstoff im Körper, genügend starke und gesunde Zellen. Dann hat Krebs gar keine so große Chance. Ne? Also in Anführungsstrichen. Ich sage jetzt einmal 70%. Ja, hat damit was zu tun, dass meine eigenen Zellen stark sind. Und da sind wir eben tatsächlich mit der Papaya, da haben wir so ein richtiges Goldstück. Allerdings, wer jetzt sofort losrennt und sich Papaya und Himbeeren und Brombeeren und Kiwi und Zitrusfrüchte und alles aus dem Supermarkt schnell holt und sagt, boah, mein Hund kriegt jetzt jeden Tag ein Kilo, wäre jetzt nicht geschickt. Sondern, also gerade bei der Papaya, kleine Dosen reichen da schon, die ich in die bestehende Fütterung erstmal einbaue. Und ich würde bei all diesen Obstsorten erstmal austesten, eine nach der anderen, was verträgt denn mein Hund? Mhm. Ich kenne ganz viele, die mit Kiwi tatsächlich Schwellungen im Gesicht bekommen. Schleimhautschwellungen. Mhm. Auch bei uns Menschen, ne? Also allergische Reaktionen. Ich kenne ganz viele, sobald der Zitrusfrucht kommt, also auch Stücke Mandarine. Oh, das gibt Flitzkacke.
Okay.
Es, also Durchfall, Entschuldigung, bei uns in Straßen.
Bei uns heißt es Spritzkacke, aber alles klar.
Genau. Also, und deswegen, also in kleinen Dosen den Hund erstmal ranführen. Ne? Nicht jetzt sagen, ich pumpe den jetzt voll mit Obstsorten, beziehungsweise ich komme jetzt gleich zum Gemüse, mit bestimmten Gemüsesorten. Der Hund kriegt gar kein Hundefutter mehr, sondern der kriegt nur noch Obst-Gemüsesmusi. Das wäre jetzt für den Hund nicht gut. Wobei es gibt.
Aber Stichwort Smoothie, entschuldige, pürierst du die dann auch, die Papaya, um dann nochmal die Zellstruktur noch weiter aufzubrechen? Ja, ne?
Ja, würde ich tatsächlich immer machen. Das ist für den Hund ja auch leichter verträglich. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Hund im Gegensatz jetzt zu uns Menschen einen deutlich kürzeren Darm hat. Das heißt, er tut sich mit Obst, also mit Fructose, mit Obst, mit Gemüse, auch mit Salaten deutlich schwerer wie wir. Ne? Er ist im Protein- und im Fettstoffwechsel richtig gut. Der Kohlenhydratstoffwechsel ist so, ne? Der geht auch schon. Aber wenn wir, also ich kenne Hunde, die echt, die lieben Rucola und Kopfsalat, die klauen das aus dem Einkaufskorb und machen den zusammen. Ja, aber der Darm ist erstmal für ein paar Tage richtig blockiert, weil der Salat oder die Fasern tatsächlich die Zotten erstmal blockieren. Das muss man im Hinterkopf haben. Und wir haben eben nicht diesen riesenlangen Darm, sondern wir haben den kurzen Darm. Ja. Noch kürzer ist der Darm von der Katze. Deswegen ist die eigentlich fast nur auf Fett und Protein, Kohlenhydrat ganz schlecht, Gemüse grün, sagt die Katze eigentlich, braucht sie nicht. Ne? Unsere Hunde können es gut ab. Deswegen aber bitte in kleinen Dosen. Ich kenne ganz viele, die sagen, bei der Krebserkrankung, sie haben das irgendwo gelesen, es gibt ja, Dr. Google ist ja sehr heftig, da gibt es ja unfassbare Empfehlungen und die gehen dann auf vegane Ernährung. Das halte ich bei einem krebskranken Hund für fatal.
Ja.
Na, also das muss man einfach sagen. Ja. Ganz kurz, um auf die, vielleicht auch noch aufs Gemüse einzugehen. Eines meiner Lieblingsgemüse bei allen Erkrankungen ist tatsächlich der Brokkoli. Mhm. Also nicht nur, weil ich bekennender Brokkoli-Fan bin, ich liebe die.
Ich auch.
Also mich vom Brokkoli ernähren. Und zwar also vor allem, wenn man dann ein bisschen Käse dazu tut oder gutes Sösli oder so. Super. Oder als Gratin. Aber Brokkoli hat eine unfassbar tolle Wirkung auf unsere Zellen. Wir haben einen Zellschutz, es stärkt die Zelle. Es bildet viele Antioxidantien. Es ist ein wahres Power-Gemüse. Und Hunde, ich habe hier, also meine kleine Luzi ist Jack Russell Nummer 3 bei uns im Haus. Und all meine Jack Russell, wenn ich Brokkoli anfangen habe zum Schneiden, die Röschen abzuschneiden, weil ich ihn blanchieren wollte, dann jeder meiner Hunde stand dann da wie so ein Stehaufmännchen und hat gewartet und hat gesagt, es gibt Brokkoli. Das lieben alle. Ich kenne auch keinen Hund, der Brokkoli nicht mag. Ich kenne viele Hunde, die mögen keine rohe Karotte oder keine Salatgurke oder kein Obst. Mhm. Aber ich kenne keinen Hund, der kein Brokkoli mag. Brokkoli ist mega. Gekocht. Ja. Nicht roh.
Nicht roh, ja.
Roh, genau. Gekocht. Also da ist der Brokkoli, steht bei mir ganz oben. Dann haben wir ganz viel, also natürlich Karotten. Häufig wird empfohlen, kleine Mengen Knoblauch auch. Zum Beispiel sind wir beim Smoothie. Ich würde da gleich auf den Smoothie eingehen. Kleine Mengen Knoblauch auch reinzugeben. Es wird, also ich nehme davon ganz weit Abstand. Knoblauch ist toll für die Gefäße, für die Durchblutung, für den Kreislauf. Aber ich habe leider sehr, sehr viele Hunde, und das weiß ich ja vorher nicht, wie die genetisch aufgestellt sind. Ich habe leider sehr viele Hunde, die auf Knoblauch hochallergisch reagieren. Deswegen getrockneter Knoblauch, eine kleine Prise fürs Geschmäckle und auch um den Effekt zu haben. Ja, frischen Knoblauch, da so von der Knolle was abschneiden und damit reinmischen, da bin ich inzwischen weit weg. Fand ich früher gut, eine kleine Menge macht nichts. Aber wir haben inzwischen einfach viele Hunde, die tatsächlich auch auf kleine Mengen massiv reagieren. Mhm. Das, genauso wie es Hunde gibt, die können dir den halben Weinberg wegfressen, die haben am Abend Blähungen, ne, die machen die Hunde mal geruchstechnisch ein bisschen. Aber sonst passiert da nichts. Und dann gibt es Hunde, die sind klinikfähig.
Von einer Weintraube, gefühlt.
Gefühlt Weintraube. Ja. Deswegen bin ich, also beim Knoblauch bin ich weg. Abgesehen von diesem Knoblauchgranulat, da so ein bisschen, wie man es als Gewürz nimmt. Mhm. Na, das kann man gut reinmischen. Weil es einfach tatsächlich Knoblauch, also wir wissen das bei uns Menschen oder alle Südländer. Wir haben ja viele Krebsarten in bestimmten Ländern gar nicht. Was machen die? Die machen was ganz Tolles. Die haben ganz viel Olivenöl. Und jegliches Essen schmeckt oder schwimmt gefühlt in Knoblauch.
Ja.
Also du gehst ja nach so, also ich sehe es bei mir, wir sind ganz viel in Kroatien. Das wird auch in spätestens 5 Jahren unser Wohnsitz sein. Also unser Zweit- oder unser Erstwohnsitz oder Zweitwohnsitz wird hier sein. Und da schwimmt alles in Knoblauch und alles in Olivenöl. Wie geht es dem Stoffwechsel nach so 10 Tagen? Perfekt. Die Haut ist gut, die Verdauung ist gut, Der Körper fühlt sich gut, die Schlafqualität ist gut. Beim Hund ist es genauso. Also es gibt so ganz viele Sachen, die dem Hund dann einfach gut tun. Wir haben noch grünes Blattgemüse, also alles, was grün ist. Wir schmeißen ja tatsächlich oftmals von den Karotten das Blattgemüse weg. Mhm. Karottengrün, schade. Mhm. Für einen Smoothie perfekt. Und als Geschmackserlebnis sollte vielleicht auch jeder selber mal probieren. Mega. So ein Karottengrün schmeckt einfach, macht einfach ein tolles Geschmäckle in so einem Gemüsesmoothie. Dann haben wir Kohlrabi-Blätter, Blattspinat. Dann haben wir Mangold. Ich weiß nicht, wie es in Österreich mit Mangold ausschaut. Hier bei uns ist Mangold auf fast jeder Wiese.
Okay.
Super. Ne? Also Mangold, ja. Mangold war ja früher so der Edelspinat. Bei uns ist es quasi so der Wiesenspinat, den man sich dann... Und Hunde vertragen das. Viele sagen, oh, mein Hund darf ja nicht Spinat haben. Doch, darf er. Er darf nur kein Kilo. Ne? Keine Mahlzeit aus Spinat, mit Kartoffelpü und Spiegelei, sondern ein bisschen Spinat. Petersilie. Dann haben wir Brunnenkresse. Kresse mögen ganz viele Hunde.
Okay. Muss man ausprobieren. Habe ich noch gar nicht probiert.
Tatsächlich, einfach mal ausprobieren. Also es gibt, also wenn ich jetzt einen Smoothie für einen Hund, genau, da sind wir beim Thema Smoothie. Viele hören Smoothie, das heißt, der Hund kriegt einen Smoothie als Mahlzeit. Ne? Mhm. Also einmal Smoothie anrühren, in den Mixer jagen und dann einmal in die Futterschüssel. Nein.
Davon als Topping, ne?
Davon hat der Hund, sollte immer als Topping sein oder als kleine, als kleines Leckerli zwischendurch. Ich mache tatsächlich aus Smoothie im Sommer Eiswürfel.
Mhm. Genau,
ja. Ja, ich mache Smoothie-Eis. Ja. Und mein Hund kriegt immer, wenn es recht warm ist und er eigentlich sagt, oh, jetzt wäre auch ein Eis mal gut, dann gibt mein Hund einen Smoothie als Eiswürfel oder auch als Steckerleis. Es gibt ja diese, ne, für Kinder manchmal. Ja. Es gibt Hundebesitzer, die sind ja echt, ne, die haben ja nicht
viel Hund. Wir lieben halt unsere Hunde.
Ja, und also ich finde es immer mega, wenn ich so eins dieser Steckerleis, dieser Eis mache und ich mache den Smoothie dann tatsächlich meistens sogar mit ein bisschen Joghurt. Mhm. Da kann man ja alles Mögliche noch mit reinmischen. Ja. Meine mag zum Beispiel auch, wenn ein bisschen Thunfisch mit dabei ist. Mhm. Und wenn ich das raushole, dann habe ich 30 Minuten Aufmerksamkeit meines Hundes. Mein Hund hat eine unfassbar gesunde Belohnung bekommen. Und ich muss ihn nicht eine halbe Stunde an irgendeinem zweifelhaften, mangelhaften Schweineohr nagen lassen. Ja. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Beim Tumorhund tatsächlich, ich würde... mindestens dreimal am Tag zu den Mahlzeiten. Tumorhunde sollten tatsächlich häufiger gefüttert werden, nicht einmal am Tag oder zweimal am Tag, sondern um den Stoffwechsel zu entlasten, 3 bis 4 Mahlzeiten. Und da würde ich von dem Smoothie einfach was als Topping dazugeben. Mhm. Und Hunde, die das nicht mögen, gibt es zuhauf. Also in dem Moment, ich kenne viele Hunde, wenn da eine Karotte irgendwo im Futter in homöopathischer Dosis rumschwimmt, wird das Futter nicht gegessen.
Und okay.
Da sind die echt gut, die verweigern. Ne? Mhm. Und dann macht man das tatsächlich als Eis.
Okay.
Ne? Aber viele Tumorhunde sind sehr, oder inzwischen sehr viele Hunde, nicht nur Tumorhunde, aber bei Tumorhunden merkt man es, die haben ein Problem plötzlich mit ihrem Stoffwechsel, bekommen ja auch Medikamente und haben diesen Stress oder eventuell eine Operation hinter sich. Und dann sagen die tatsächlich, das, was im Napf landet, dieser Krankenbonus, das muss sich schon rentieren. Mhm. Ausschließen würde ich jetzt explizit Labrador und Golden Retriever.
Rentiert sich immer, ne?
Also da wird erst gegessen und dann überlegt, ob das jetzt echt lecker war. Ja. Da kann ich rein. Aber ganz viele, also Hütehunde und auch Jagdhunde, die fangen an auszusortieren.
Okay.
Für die Erfahrung. Aber als Eiswürfel oder als Eis, super. Oder eben mit ein bisschen Joghurt als Zwischenmahlzeit oder dieser körnige Frischkäse. Mhm. Was richtig Gutes an der Hand, um den Hund aufzuwerten, um das Futter aufzuwerten und dem Hund was richtig Gutes zu tun. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, diese Antioxidantien, die da gebildet werden und diese Power, die die Zelle bekommt, die ist doch kein Medikament dieser Welt erreichbar. Wir kennen das doch, also auch von uns, Zitrusfrüchte, ne? Mal ein Tee mit Zitrone, wenn wir erkältet sind, ja. Mhm. Es ist, also Ernährung hat einen großen, großen Einfluss. Einen großen Einfluss, wobei ich habe Hunde, die, wo ich dann manchmal echt vom Glauben abfall, die werden mit Essensresten und dem billigsten dem billigsten Discount-Futter, und zwar, also es wird doch gewechselt, was gerade im Angebot ist, kommt in den Mund rein. Die kommen hier rein, haben Schäferhundgröße, sind 13 Jahre alt, haben beginnende Arthrose, ansonsten Leberwerte, Nierenwerte, top. Aber da muss man jetzt sagen, das führen ja viele an und sagen, das kann nicht an der Ernährung liegen. Da sage ich immer, es gibt auch einen Johannes Hesters, es gab einen Johannes Hesters, der hat geschnäpselt sein ganzes Leben lang, der hat Aluhol in sämtlichen Varianten, der hat geraucht wie ein kaputter Ofen, ist gut über weit über 100 geworden, hat sicherlich auf seinen Körper nicht geachtet und ist so alt geworden. Das sind aber die Ausnahmen. Ne? Mhm. Das ist nicht die Regel. Und beim Hund ist es auch so. Ich habe hier ganz viele, wenn ich sage, wir müssen die Ernährung umstellen, euer Hund bekommt unfassbar schlechtes Futter und deswegen ist er so krank geworden, dann sagen die alle, unsere Hunde haben immer das Futter gekriegt. Mhm. Ja. Ich kenne auch Leute, die sich gut mit McDonald's und Fast Food am Leben halten und tatsächlich sogar 60 oder 70 werden. Ich kenne aber auch viele, die machen das eine kurze Zeit und sind todkrank. Ne? Also die Ernährung ist, also ich habe in einem meiner Fachbücher mal geschrieben, der Hund isst, was er isst. Ist so. Ja. Und also mit diesen Smoothies, es gibt tatsächlich inzwischen sogar im Internet für alle Interessierten Smoothie-Rezepte für Hunde.
Ja, gibt's.
Genau, die gibt es inzwischen unzählig. Ich habe ganz viele tolle Kollegen anscheinend und auch Tierärzte gibt es, die sich die Arbeit machen und da Rezepte einstellen. Das finde ich richtig gut.
Ja.
Ja. Guckt einfach drauf, wenn da drin steht, bei dem Smoothie habe ich tatsächlich entdeckt, Weintrauben. Mhm. Ja, also da waren dann, was weiß ich, 10 Trauben mit auf dem Smoothie-Zettel. Okay. Das kann ich selber nehmen, das nicht für den Hund. Also ja, da immer so ein bisschen gucken, dass es auch jemand ist, der vielleicht veterinärmedizinisch ein bisschen Ahnung hat.
Ja.
Aber alles Grünzeug, Obst, es tut gut. Wenn es der Hund verträgt, in kleinen Dosen beginnen. Ich habe ganz viele, die wirklich unfassbar Durchfall kriegen. Mhm. Oder sehr stark übersäuern. Es verträgt jeder Hund alles. In kleinen Mengen anfangen und dann habe ich schon ganz, ganz viel geholfen und habe schon ganz viele Nebenprodukte und Nebeneffekte an Vitaminen und Aminosäuren, die ich ansonsten für teuer Geld als medizinisches Präparat vielleicht zuführen müsste.
Ja, es ist ja eh ganz oft, dass irgendwas halt nachgebaut wird oder so und die Natur unglaublich viel sowieso bereitstellt, ne? Eigentlich.
Ja. Ja, und vor allem, also viele unterschätzen es, wir sind ja tatsächlich in einem Zeitalter des Veganen und Vegetarisch, auch beim Tier. Ja. Was ich jetzt per se ist, gar nicht verteufeln möchte. Ich kenne Hunde, die mit einer vegetarischen Ernährung endlich symptomfrei sind, weil sie einfach Riesenprobleme mit irgendwelchen Proteinen oder Fetten haben. Aber das ist einer von 10.000. Maximal einer. Auf vegan gehe ich jetzt nicht ein. Also vegan und vegetarisch, das kann schon gut gehen, aber es ist für die breite Masse nicht gut.
Das immer du hast ja vorher angesprochen, eben, dass durch den kürzeren Darm und so die Pflanzennahrung auch wirklich für den Hund schwieriger zu handeln ist als beim Menschen. Ja. Wenn ich jetzt also vegan den Hund ernähren möchte, dann muss ich schon extrem drauf aufpassen, oder dass das ich habe das jetzt öfter gehört, dass der Hund ja hauptsächlich beim Fleisch auch Mageninhalt, Leber und so weiter vorverdaut, die Pflanze zu sich nimmt sozusagen, dann muss ich wahrscheinlich eben mal bei der veganen Ernährung ganz explizit darauf achten, dass ich die Pflanze nicht roh verfüttere,
ja,
oder?
Ja, muss es aufgespalten haben. Also jetzt nehmen wir das einfach mal, das ist, glaube ich, auch für eure Zuhörer am einfachsten zu erklären und zu verstehen. Jetzt nehmen wir doch einfach mal den klassischen Kopfsalat, der besteht aus Wasser, aber halt einfach als schön als Ballaststoff und für unseren Körper und wir haben ein gutes Gefühl, weil wir haben so gut wie keine Kalorien zu uns genommen. Ne? Ja. So, und jetzt essen wir dieses Salatblatt. Jeder, der irgendwann mal in mein Alter kommt und eventuell vom Arzt die Empfehlung bekommt, der muss zur Darmspiegelung gehen, der Arzt wird ihm mit erhobenem Zeigefinger und ganz vehement sagen, mindestens 1 bis 2 Wochen kein Salat. Aus dem einfachen Grund. Dieses Salatblatt wird von unserer Magensäure maximal von grün auf gelb gefärbt oder auf grau. Das schafft die Magensäure. Dann geht es weiter über den Zwölffingerdarm und landet irgendwann bei uns im Dünndarm und im Dickdarm und macht da einfach schön fetzenweise die Darmzotten zu. Und diese Darmzotten, wo da dieses Salatblatt dran pappt, fermentiert, was jetzt gar nicht unbedingt immer schlecht ist. Aber wenn es zu lang fermentiert, haben wir einfach ein bakterielles Ungleichgewicht im Darm. Und an diesem Darmbereich findet keine Resorption statt. Das heißt, da werden keine Nährstoffe in den Körper abgegeben. Da werden nicht die wichtigen Dinge aus der Nahrung rausgespalten und weitergeleitet, sondern viel an der guten Nahrung wird ungenutzt ausgeschieden. Und damit erklärt sich für viele auch, warum viele Sachen einfach gekocht werden sollten. Also ich glaube, viele Hunde werdet ihr auch machen, bekommen einfach zum Knabbern mal eine Karotte.
Ja.
Das ist super.
Viele also unser Hund ist sowieso ein falscher Hase. Wenn ich mit der Karotte, vor allem mit Grünzeug nach Hause komme, dann liebt er mich unbeschreiblich. Ja.
Das macht unsere auch. Also trotz Jack Russell und die Jagdhund, aber die liebt ihr Möhrchen, die liebt ihre Salatgurke, die klaut mir das alles aus dem Einkaufskorb.
Oh, okay.
Ich finde die super. Allerdings kann man echt beobachten, wenn die holt sich die... wir haben hier eine ganz tolle Gärtnerei. Das heißt, ich bekomme alles in Bio-Qualität und wenn ich da meine Karotten mit Karottengrün heimbringe, dann zupft die sich eine raus, haut dieses Karottengrün zusammen und dann natürlich diese Karotte, das zieht sie hinter das Eckband, damit ich es ihr nicht wegnehmen kann. Das ist ja ein cleverer Jack Russell. Also Terrier kommt ja ein bisschen von Terrorist, von dem her, die kann das. Und was sichtbar ist, ist am nächsten Tag, sagen wir mal so 16 bis 18 Stunden später, kann ich in ihrem Häufchen, das ich natürlich als Tierheilpraktiker immer explizit inspiziere, und zwar genau, auch wenn alle anderen, die so drumherum sind, denken, die hat einen Schlag, da sehe ich die Karotte. Unverdaut. Schade. Ja. Denn eigentlich hätte die Karotte so viel zu geben.
Ja.
Und wann gibt die Karotte viel? Das muss ich wieder husten. Das ist dieses lange Sitzen mit Halsbrunnen. Entschuldigung, diese Karotte, auch bei uns, wenn wir abends sagen, wir möchten abnehmen, ne, wir essen nur ein bisschen Karottchen. Wenn kein Öl dabei ist, haben wir gar nichts. Nichts. Wir haben ein unverdauliches, oranges Gemüse zu uns genommen, das uns im Magen liegt wie ein Stein und das von unserem Darm nicht aufgespalten groß werden kann. In dem Moment, wo wir die Karotte in Scheibchen schneiden, roh, und ein bisschen Olivenöl drüber geben, haben wir ein exzellentes, sehr gesundes, mega nahrhaftes Lebensmittel.
Okay.
Ja? Also der Hund darf zum Spaß und zum Vergnügen eine Karotte nagen. Das ist super.
Aber das ist für uns auch das klassische Leckerchen.
Genau. Im Idealfall geben wir das Leckerchen vielleicht ein oder zwei Stunden nach der Mahlzeit und in der Mahlzeit haben wir anständig essentielle Fettsäuren noch mit dazugegeben. Das heißt, da ist ein zusätzliches Öl mit drin, da ist ein gutes, hochwertiges Öl mit drin. Der Körper hat das Öl zur Verfügung, kann die Karotte aufspalten, gut ist. Zumindest teilweise. Ansonsten bei krebserkrankten Hunden, da möchte ich einfach echt ganz tief drauf eingehen, bei krebskranken Hunden, die können mit Rohkost, das belastet den Körper. Sollte alles hochverdaulich und leicht verdaulich sein, wenn es geht.
Aber man sagt ja auch, dass, das Hochwertige, also gerade das Protein oder allgemein, dass die Krebszellen ja darum konkurrieren, was da Gutes reinkommt. Das heißt, wenn ich eben jetzt gutes Fleisch gebe, freut sich ja die Krebszelle genauso. Ja, ne?
Genau, aber dann nehme ich jetzt einmal den Umkehrschluss. Ich habe viele Millionen Körperzellen, die auch gute Ernährung angewiesen sind. Und ich habe 380 Krebszellen im Körper, die ich aushungern möchte. Wenn ich jetzt anfange, und das ist diese Krux auch mit Krebsdiäten, dass ich wirklich sage, ich hungere jetzt die Krebszelle aus. Ich hungere tatsächlich mehrere Millionen andere Zellen mit aus, die eigentlich stark sein sollen. Das Einzige, wo man wirklich weiß, ist, Kohlenhydrate, da fahren auf diese Glucose und also Zuckerverbindungen, da fahren Krebszellen voll ab, da können die richtig nur diesen hier machen.
Ja.
Deswegen lässt man ja ganz häufig bei Krebsernährungen die Kohlenhydrate komplett weg. Tutti completti. Aber da gehe ich auch nicht 100%. Denn wir haben Hunde, die tatsächlich auf Kohlenhydrate ein bisschen angewiesen sind. Alle unruhigen Hunde, viele hippelige Hunde, Hunde, die keine Ruhe finden, da hat man festgestellt, die kriegen nach ihrer, selbst beim Barfen, die kriegen zu ihrer Barfmahlzeit oder zu ihrem Essen, nach dem Essen, einen halben Esslöffel voll gequollene Haferflocken. Dieser Zucker, diese Glucose geht sofort in die Birne Und was macht der Hund? Innerhalb von 5 Minuten ist er im Verdauungsschläfchen tiefenentspannt. Die Insulinausschüttung läuft, die Verdauung läuft, der Fettstoffwechsel läuft, der Kohlenhydratstoffwechsel läuft. Sorgt für ganz viel Wohlbefinden bei Hunden, die so keine Ruhe finden. Ich weiß nicht, ihr als Hundetrainer oder Hundeverhalten, ihr werdet es kennen. Es gibt viele Hunde, die bekommen Essen und danach sind die 10 Minuten out of order. Mhm. Na, wir haben also erstens diese Glückshormonausschüttung im Kopf. Also Futter, juhu, Glück.
Aber ich bin auch glücklich, wenn ich Futter sehe.
Ja, also wenn ich Futter sehe, bin ich immer glücklich. Und wenn ich esse, bin ich doppelt glücklich. Es kommt immer nur darauf an, was ich esse, ob ich danach noch glücklich bin.
Ja, 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 definitiv.
Na, jetzt stellt euch immer mal vor, so morgen ist Sonntagmittag hier in Bayerischen Schwaben, gibt es traditionell Schweinsbraten mit Knödel und Kartoffelsalat und Beilagen und Dunkelbiersoße und alles in rauen Mengen. Was passiert, wenn ich das Punkt 12 Uhr zu mir nehme? Spätestens halb eins bin ich im Verdauungskoma. Ja. Leistungsfähigkeit vom Gehirn geht gen Null. Körperliche Aktivität, also so von wegen Verdauungsspaziergang, nicht möglich, weil die Laune sinkt ins unermesslich Tiefe. Ist beim Hund also nichts anderes. Ja, eines sollte das, also dieses Verdauen, wenn es sehr schwer verdaulich ist, dann macht es uns einfach, ja, Verdauungskoma. Ne? Wir sind einfach erstmal weg. Wenn das hochwertig und gut verdaulich ist, dann sind wir auch schon mal satt und sagen, so 2 Minuten aufs Sofa wäre nicht schlecht, aber ich gehe jetzt lieber spazieren und es tut mir gut. Beim Hund ist es nichts anderes. Ich kenne Hunde, die nach dem Essen ins Koma fallen.
Da heißt hochwertig für dich, ich gehe jetzt gern dem hochwertiges Rohfleisch und fange an zu barfen, weil barfen ist ja ohnehin das Ideal.
Ich muss da mal aufpassen, was ich sage. Also ich war tatsächlich so vor, ja, das dürfte jetzt so 11 Jahre her sein, einer der glühenden Barf-Anhänger. Mhm. Was nicht heißt, dass ich Barf nicht mehr mag. Ich finde Barf toll. Und ich habe auch viele Patienten, denen ich Barf-Berechnungen mache und denen ich helfe, ihren Hund mit Barf zu ernähren. Aber ich bin nicht mehr dieser hundertprozentige, ich muss jetzt jeden Hund auf Barf und ich kann mit bei vielen gesundheitlichen Problemen mit Barf was stemmen. Und gerade beim Tumorpatienten, der jetzt zum Beispiel Krebspatient, nehmen wir einfach den Krebspatient, der vorher ganz normales Industriefutter hatte, trocken, nass Futter oder auch teilweise dann mit ein bisschen selbst gekocht. Die meisten Menschen dürfen wir nicht vergessen, die geben heute nicht mehr einfach nur einen Sack Trockenfutter, sondern da wird noch gekocht und die haben auch ein Nassfutterle. Und ja, da wird also viel, da gibt es ein Joghurtle und der Eis wird gemacht und Leckerli selber gebacken. Das ist tatsächlich der Großteil. Wir denken, der Großteil ist immer noch Trockenfuttersack fertig. Und da jetzt zu sagen, dein Hund hat Krebs, der muss jetzt auf Barf umgestellt werden, weil es die hochwertigste Ernährung wäre. Diesem Hund tun wir keinen Gefallen. Es wäre für diesen Hund ein Albtraum und für den Stoffwechsel. Bis der umgestellt ist, 2 Monate, bis der sich dran gewöhnt hat. Und jetzt dürfen wir doch nicht vergessen, wir reden hier von Krebspatienten, die ja, und bitte, da bitte ich auch drum, auch schulmedizinisch abgedeckt sind. Und was ist eines der klassischen Mittel, die wir bei Tumorerkrankungen und Krebserkrankungen geben? Das eine ist das Cortison. Das andere sind Schmerzmittel teilweise oder entzündungshemmende Mittel, manchmal auch Antibiotika, weil viele Entzündungen im Körper mit sind. Und jetzt stelle ich noch auf Barf um. Halleluja. Also die Leberwerte, die Leber nockt sich innerhalb von 4 Wochen eigentlich auf, weil sie sagt, ich bin ja diesen Fettstoffwechsel und diesen Proteinstoffwechsel nicht gewöhnt. Die Bauchspeicheldrüse hat ein deutliches Mehr an Mehrarbeit. Die Niere muss ganz anders arbeiten. Der Darm muss anders arbeiten. Jetzt habe ich mit dem Cortison ohnehin dann schon den Darm ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen vom Immunsystem. Jetzt kommt da plötzlich Frischfleisch mit allen Erregern, die so dran sind. Also ich, die, wo barfen, ja, wo der Hund das Barf schon gewöhnt ist, ja, da würde ich jetzt nicht auf ein Dosenfutter umstellen oder auf ein, es gibt ja diesen Krebsfutter von ganz findigen
Firmen. Ja, gibt's alles.
Da, also das würde ich jetzt nicht machen, sondern ich würde da das Barf quasi aufwerten und ich würde wahrscheinlich einige Bestandteile, die zu schwer verdaulich sind, die würde ich dann vielleicht gekocht anbieten oder angedünstet anbieten, aber ich würde jetzt keinen Krebshund explizit auf Barf umstellen, ganz ehrlich. Ist meine Meinung, da stehe ich teilweise unter den Barf-Menschen sicherlich ein bisschen alleine da und auch oft angreifbar. Ich kriege da viele böse E-Mails. Aber für mich ist, steht, da darf man es nicht vergessen. Also, na klar ist die Ernährung für mich ein Schwerpunkt, aber eigentlich bin ich ganzheitlich. Das heißt, ich nehme auch mir alle Organe vor. Jetzt nicht nur die Ernährung mit dem positiven Einfluss, sondern auch alle Organe. Wie entlaste ich alle Organe? Und ich muss beim Krebs die Organe entlasten. Ich muss das Immunsystem fit halten. Ich muss die Leber entlasten. Ich muss die Niere entlasten, den Stoffwechsel entlasten. Das tue ich, wenn ich einen Hund von gewohnt gut verstoffwechselbarem Futter plötzlich auf Barf umstelle, dann tue ich dem nichts Gutes. Mhm. Ja, sondern ich bringe da einfach für mindestens 8 bis 12 Wochen Riesenunruhe in den Körper. Und in diesen 12 Wochen hat jede Tumorzelle alle Chancen der Welt.
Das ist eine lange Zeit, ja.
Das würde ich nicht. Na, wenn das Immunsystem leidet und der Körper mit einer Futterumstellung voll beschäftigt ist, dann hat er keine Kraft, die Zelle gesund zu halten und sich dagegen zu stellen. Na, unser Körper hat ja eigentlich Kraft. Unser Körper vernichtet die jeden Tag und auch der Hundekörper vernichtet die jeden Tag entartete Zellen. Jeden Tag werden die ausgesiert. Jeden Tag. Ja, also wir alle tragen die Gefahr, an Krebs zu erkranken, in uns.
Ja. Rein, aber wir schieben es halt weg, gedanklich. Ne? Ja.
Nein, es gibt natürlich noch, das darf man jetzt auch nicht vergessen, es gibt einfach sowohl bei uns Menschen als auch beim Hund genetische Veranlagungen, an Krebs zu erkranken. Es gibt rassebedingte Veranlagungen an Krebskranken und dann eben diese altersbedingten Schichten. Ich hatte erst jetzt einen ganz kürzlichen Fall, die haben einen älteren Hund, 11 Jahre alt, ein großer Hund, toll, der steht gut da, der wird tatsächlich mit dem Fertigfutter, also nicht gebarft, mit dem Fertigfutter gut ernährt, die Laborwerte sind gut. Ich habe gesagt, wir gehen trotzdem, also die haben bei mir Blut abgenommen, ich habe gesagt, wir gehen trotzdem zum Tierarzt und lassen doch mal einen Ultraschall machen. Einfach mal die Organe checken, ne, mal gucken, wie schaut die Leber aus, sind die Nieren frei von Zysten und so weiter. Und vor allem, mir geht es immer um die Milz. Ich möchte ganz gerne, dass die gucken, wie schaut denn die Milz aus. Ne? Milztumore sind eine Alterserscheinung, die unfassbar häufig vorkommen, wissen viele nicht. Ganz gefährlich. Und eigentlich relativ simpel in der Früherkennung entfernen, gut. Ne? Und gewinnt mehrere Jahre. Und die sind dann, haben dann erst gesagt, also ihr Mann hat gesagt, das brauchen wir noch nicht, der sitzt heute. Ne? Die Frau hat dann irgendwann gesagt, oh, ich hätte ganz gerne, aber schon mal vielleicht.
Und wenn ich, der Klassiker irgendwie. Oder?
Wenn ich zum Impfen gehe, dann lasse ich vielleicht mal machen. Ne? Und es plötzlich über Nacht ging es ihm nicht gut. Hat erbrochen ein bisschen, hatte keinen Durchfall. Aber war völlig wesensverändert, hat sich verzogen, hat sich ein bisschen gekrümmt, hatte eine komische Körperhaltung, hat sie mir angerufen, es war Wochenende, letztes Wochenende im Übrigen erst. Und dann habe ich gesagt, du fährst sofort in die Klinik und lässt den Ultraschall machen. Hund wurde innerhalb einer Stunde operiert. Er hatte einen fußballgroßen Milztumor.
Okay.
Hätten die da vor einem halben Jahr, als wir das Thema hatten, den Ultraschall machen lassen, hätten wir den entdeckt. Hätten nicht gewartet, bis der Hund in diesem Zustand war, denn der Milztumor ist tatsächlich an diesem Tag geplatzt und hat angefangen einzubluten. Und hat das gut geschafft, um Gottes Willen. Aber Hund brauchte Bluttransfusionen und dem ging es nicht gut. Und wir dürfen nicht vergessen, der hat geblutet, der hat in den Körper.
Ja. Sag Stichwort anschauen. Viele sagen ja, wenn man barf, dann soll man regelmäßig eine Nährstoffanalyse machen. Und machst du das auch? Du sagst, keine Ahnung, alle 6 Monate einen Komplettcheck. Und wenn ja, was schaust du da an?
Ich mache alle, meine Barf-Patienten bekommen alle 6 Monate einen kompletten, also es ist ein sogenanntes Barf-Profil. Ich arbeite tatsächlich mit dem ganz tollen veterinärmedizinischen Labor zusammen, dass auch hier die Tierärzte in der Umgebung nehmen. Also die dürfen es auch bei ihrem Tierarzt machen, die müssen es nicht bei mir machen. Können die machen, wo sie wollen. Wichtig ist für mich nur, dass sie es regelmäßig machen. Und in diesem Barf-Profil werden erstmal, es wird erstmal geschaut, Calcium, Phosphor, wie sind die Werte in allen Vitaminen, in den Spurenelementen? Was sagen die Organe? Ganz wichtig, was sagt die Schilddrüse? Ganz wichtiger Punkt, ne? Also die Schilddrüse. Was habe ich für Fettstoffwechselwerte? Was habe ich für Proteinstoffwechselwerte? Und das sollte alle 6 Monate beim Barfond gemacht werden. Und auch anhand dieses Profils, also anhand dieser Ergebnisse, sollte dann auch eine Neuberechnung gemacht werden. Ja. Das vergessen viele, sondern die haben einmal ihre Berechnung, also die haben einmal diese Barfberatung gemacht, ihre Berechnung gemacht und dann füttern die das dauerhaft. Der Hund verändert sich aber, ne? Der kommt in ein anderes Alter oder er bekommt plötzlich Arthrose dazu oder ich mache mit meinem Hund plötzlich Hundesport. Ne? Ich gehe zum Trailen oder mein Hund bekommt plötzlich, wird krank und bekommt Krebs.
Was wären denn so Anzeichen aus deiner Erfahrung, die dich jetzt im Kontext Krebs hellhörig werden lassen?
Es gibt einen ganz, ganz großen, und das ist, wenn ein Hund plötzlich trotz normaler Weiterernährung Gewicht verliert. Eines der Haupt, da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Da geht's bei mir sofort, also da bin ich sofort dabei und da diagnostiziere ich nicht bei mir. Also ich nehme da jetzt nicht Blut ab und sage, wir beobachten das und wir gucken mal die Werte an, sondern die schicke ich tatsächlich explizit in die Klinik. Oder zu einem, ich habe hier tolle Tierärzte, Gott sei Dank, mit denen ich super zusammenarbeite. Und ich habe einen Tierarzt, der ist auch diagnostisch so toll ausgerichtet. Da schicke ich hin und sage, komplett check. Mhm. Da wird ein Ultraschall gemacht, da wird eine Röntgenaufnahme gemacht, da wird das Blut umfassend getestet, um zu schauen, warum Gewichtsverlust. Mhm. Und in 80% aller Fälle kommt tatsächlich eine bösartige Erkrankung. Mhm. Also Gewichtsverlust auch bei uns Menschen. Wenn wir plötzlich ein Gewicht verlieren, obwohl wir uns ganz normal weiter ernähren,
dann wird irgendwo was abgezogen, ne?
Dann zieht irgendwas Energie und die ganzen wichtigen Geschichten ab. Und das Krebs. Krebs macht Auszehrung. Das Dumme ist, bei vielen Hunden, wenn die dann diesen massiven Gewichtsverlust, also wenn die plötzlich wirklich abbaut, die fallen plötzlich ein, dann ist es oftmals Krebs im Endstadium. Bei uns Menschen im Übrigen auch. Deswegen Vorsorge, Vorsorgeuntersuchung. Na, wenn der Hund Lahmheiten zeigt mit 9 Jahren, dann nicht einfach sagen, der kriegt jetzt halt Arthrose, sondern dann lasse ich das einfach diagnostisch abklären. Dann Hunde bekommen ja, je nachdem, was für eine Rasse und welches Alter, ganz gerne mal Schwellungen am Körper. Ne? Das sind überwiegend ganz harmlose Lipome, so Fettgewebsgeschwulste. Und wenn ich die anlange, diese Fettgewebsgeschwulste, dann fühlen die sich an wie ein Silikonkissen an der falschen Stelle. Ja, also schlechter Schönheitschirurg bei einer Frau. Also, aber so fühlt sich tatsächlich an, wie so ein Schwämmchen unten drin. Und wenn das aber fest ist, nicht verschieblich, wenn das von der Oberfläche, es kann auch klein sein, wenn es von der Oberfläche wie eine Walnuss ist, also uneben, dann muss die Alarmglocke angehen, dann gehe ich zum Tierarzt und wenn der sagt, nee, wir beobachten das jetzt mal noch ein halbes Jahr und gucken, ob es wächst, würde ich dastehen, also vor allem, wenn es diese Oberfläche hat, würde ich wahrscheinlich dastehen und sagen, nee, ich würde es gerne entfernen. Da sind wir wieder bei raus, was kein Miete zahlt. Mhm. Denn lieber schneide ich einmal einen Tumor raus, der gutartig ist oder an der Grenze zum Entartungsstand, als einmal einen Mastzelltumor zu spät. Mhm. Ja, klar. Also, das ist schwierig. Also, was ich da jetzt nicht sagen möchte, ist, dass wir panisch sein müssen, dass wir bei jedem Mückenstich, der eine Beule schiebt oder bei jeder kleinen allergischen Reaktion oder einem kleinen Bluterguss, der sich mal kurz verkapselt oder einen Spritzen absetzt, dass wir da sofort rennen müssen und das muss rausgeschnitten werden. Sondern wirklich anfassen, rauffühlen und sich vielleicht auch einfach einen suchen, der sich auch mehr damit beschäftigt, dieses Ganzheitliche. Mhm. Es gibt viele Tierheilpraktiker, die da ein gutes Gefühl haben, ich kenne aber ganz viele Tierärzte, die auf den ersten Griff sagen, oh, das muss raus. Die brauchen da kein Ultraschall oder Röntgen, sondern die langen dahin und sagen, das ist raus, weil man die Oberfläche spürt. Gib mir auch noch ja, ich hab so ein paar Beulenpesthunde, die schauen wirklich aus, ja, lieber Gott, wie wenn die in der Wespennest gefallen wären, die mit überall Beulen und Schwellungen und unten hängt und links so ein Tennisball, großes Ding, ist alles weich, verschieblich, die haben einfach ein Riesenproblem mit Lipomen, das heißt aber, das sind auch Hunde, die essen, die kriegen jeden Tag ihr Marmeladenbrot. Die kriegen von der Oma am Abend Leberwurstbrot und der Leberkässemmel, der wird immer geteilt mit dem Hund. Das fördert die Entstehung tatsächlich von Lipomen auch.
Mhm. Also im Endeffekt, denke ich, geht es ja auch wieder um das verantwortungsvolle Hinschauen, oder? Und eben, wenn ich irgendwas merke, okay, das ist jetzt nicht normal oder es war bisher halt irgendwie anders oder so, dass man dann wirklich mal wohin geht, eine andere Meinung einholt, eventuell 2, 3 Meinungen einholt, bis es sich halt wieder irgendwie stimmig auch anfühlt. Ja. Und ja, Information ist eine Hohlschuld und ich glaube, das muss einfach mehr und mehr sickern auch noch, dass man wirklich dran bleibt und auch nicht einmal wohin geht oder nicht einmal ein Buch liest und sagt, jetzt passt es, sondern das braucht schon regelmäßige Informationsbeschaffung.
Und ich finde, also regelmäßige Check-ups bei unseren Hunden ist einfach wichtig, denn unsere Hunde können unsere Befindlichkeiten nicht deutlich artikulieren. Ne? Viele aufmerksame Hundebesitzer merken am Verhalten, am Gesichtsausdruck, an den Augen, am, ne, was, wie der Hund sich bewegt, sofort jede Kleinigkeit. Es gibt aber viele Hundebesitzer, die ihre Hunde sehr schlecht lesen können. Jetzt gehen die auch nicht in die Hundeschule, da sind wir echt bei Hundetrainern.
Schickst du es zu mir?
Ich habe tatsächlich Hundetrainer, also da ist die Julia Hammerschmidt tatsächlich, als Julia noch als aktive Hundetrainerin hier aktiv war. So haben wir uns kennengelernt und haben uns dann befreundet und lieben gelernt. Julia hat zum Beispiel Schilddrüsenhunde, ich habe ihr das irgendwann mal erklärt, auf was sie da achten muss oder was eben so ein Grund sein kann. Die hat mir jeden Schilddrüsenhund geschickt, die war so erfolgreich wie ein Trüffelschwein.
Kann das nenne ich mal ein Kompliment.
Ja, das ist ein Kompliment, das weiß Julia auch. Aber es ist tatsächlich so, die hat den Hund angeschaut am Verhalten, die hat kurz das Fressen abgefragt, die hat ganz kurz so ein paar kleine Kleinigkeiten abgefragt, die da wichtig sind. Und da sagt sofort Schilddrüse abnehmen. Ja. Trefferquote 99%. Bei Tumoren tatsächlich auch. Ein guter Hundetrainer sieht sofort und sagt, mit deinem Hund stimmt was nicht. Ja. Ne? Da stimmt was nicht. Oder der läuft nicht rund. Viele sehen es gar nicht, sondern die sagen, der Hund läuft immer schon so. Die sehen diese Taktungleichheit gar nicht. Aber der Hundetrainer, gute Hundetrainer oder viele Hundetrainer sehen es sofort. Oder die sagen, du guck mal, wie der zwischendrin zuckt. Oder wenn man den bestimmten Stellen berührt, was der für Entladungen von den Nerven hat. Lass das mal abchecken. Ne? Oder ganz wichtig, das, was hinten rauskommt.
Nicht liegen lassen, das haben wir auch in einem anderen Interview schon angesprochen. Ne? Nicht einfach liegen lassen und weitergehen, weil es so viel Aussagekraft ja hat. Ich weiß ja eben.
Angucken und egal, ob da jetzt gerade ein anderer Spaziergänger vorbeiläuft und ich mit einem Stöckchen da dieses Ding erstmal auseinanderpflück, bevor ich es in meine Füße packe, weil ich wissen will, wie sieht es denn innen raus und der sich denkt, ist ja wohl krank. Wobei, also ich kenne das von all meinen Hunden oder auch von Besuchshunden, die mal bei mir sind, die gucken mich immer ganz entsetzt an, wenn ich dann anfange, ihr Häufchen. Also dann immer sagen, also es ist ja schon für einen Hund echt, dass er sagt, jetzt steckt die das in die Tüte, spinnt die. Ne? Das exponiert auf dem Maulwurf, damit es jeder findet und jetzt nimmt die es mit, blöde Kuh. Aber dass sie das echt so genau auseinandernehmen und guckt, wie es innen drin ausschaut. Ganz wichtige Aussagekraft. Wenn ich vielen Patienten hier sage, wie schauen denn die Häufchen aus? Normal. Das sage ich, wie oft denn am Tag? Dann kommen manchmal so Zahlen wie 7 oder 8, wo ich dann schon... Ne, sie hat den Fakt. Oder die erzählen mir, oh ja. Meistens sage ich ihnen, sie sollen mal darauf achten und mir innerhalb von 5 Tagen eine WhatsApp schicken. Und dann sagen die, es ist vorne dunkelbraun und hinten ist gelb. Sie wissen aber nicht warum. Oder heute sah es aus wie Senf. Da kriege ich dann schon wieder viel Schnappatmung, weil ich immer denke, ja, herzlichen Glückwunsch, ne, die Leber und die Gallenflüssigkeit und also da freut sich die ganze, da stimmt ja was nicht. Ja. Oder wenn ich einen kleinen Hund sehe, was weiß ich, 7 Kilo Hund, und der macht mir quasi gefühlt 5 Treibfünder. Ja. Ja, Schäferhundwurstel. Aus dem winzigen Hund, so Hydrantenkot. Das sind so kleine Hinweise, die müssen nicht auf Krebs hinweisen, aber die können.
Ja, das hatten wir, wie wir unseren Hund adoptiert haben. Der hat Häufchen gemacht, die waren größer als sein Kopf. Also da hat eine Tüte nicht gereicht. Ja.
Genau, das ist echt, das ist richtig krass und da stimmt ja was vom Stoffwechsel nicht. Ja. Da sind wir beim Darm. Und den möchte ich noch ansprechen, bevor meine Halswirbelsäule gleich abknickt. was noch ganz wichtig ist, ist, also abnehmen und zunehmen, also wenn die Körperfülle plötzlich irgendwo steigt, ne, das kann ja auch mal sein, und wenn Hunde plötzlich sehr unangenehm riechen, da auch bitte, ne, ganz, also wenn Hunde riechen manchmal fast faulig.
Aber das ist auch so spannend oder wertvoll, dass du sagst, weil ganz oft ist immer noch wie dieser Glaube, ja, Hunde riechen halt. Wo ich sage, nein, Hunde riechen, also unser Hund riecht nach nichts.
Ja? Nein, also mein Hund riecht, wenn ich jetzt nachher schnell Pfannkuchen mache, dann wird mein Hund heute 3 Stunden lang rumlaufen. Der riecht dann wie ein Pfannkuchen.
Ja, wenn klar.
Ich weiß nicht, ob das in der Öffentlichkeit zu sagen, unser Hund schläft im Bett.
Oh mein Gott.
Ja, genau, dramatisch. Und ja, genau, er hat die Weltherrschaft übernommen. Also nein, er schläft bei uns im Bett, ganz normal. Unter der Bettdecke. Und wenn das Bett so ganz frisch bezogen ist, ne, so ganz frisch duftend, läuft mein Hund tatsächlich einen ganzen Tag lang rum wie so ein...
Weichspüler.
Ich nehme keinen Weichspüler, aber sie läuft rum wie ein frisch gewaschenes Bett. Sie liegt also auch am Sofa, unter der Wolldecke, beim Hörchen im Arm. Also da, wo früher quasi in jungen Jahren ich hin durfte, da liegt jetzt der Hund. Und... dann riecht die, je nachdem, ob mein Mann Deo dran hat oder was für ein Duschgel oder ob er ein Eau de Toilette benutzt hat, dann riecht die danach. Da läuft die echt oft in einer Wolke an Gucci an mir vorbei. Wo unfassbar. Der Hund riecht nicht nach Hund. Der Hund riecht nach Hund, dieser typische Hundegeruch, wenn er frisch aus dem Fluss kommt. Aus dem Bad.
Ja.
Bad gebadet wurde. Dann haben, dann haben wir einfach tendenziell mal einen Hundegeruch und sobald der Hund trocken ist, ist der Hund wieder ein Neutrum.
Ja. Richtig.
Na, also ich könnte die ganze Zeit mit der Nase an meinen Hund hingehen, riecht nichts.
Ja.
Erkrankungen sind eine Ursache für schlechten Geruch, Krebs vor allem, aber dann ist der Geruch echt mies. Schlechte Ernährung ist das Hauptsymptom für schlechten Geruch. Ich kann am Geruch inzwischen, wobei meine Nase ist sehr sensibel, kann am Geruch inzwischen manchmal schon sagen, was der Hund bekommt. Ich darf die Firma jetzt nicht sagen. Also ich habe da schon mal Auge gekriegt, ich sage die Firma nicht, aber ich kann den Leuten dann sagen, dein Hund bekommt Punkt, Punkt, Punkt.
Punkt, ja.
Und dann gucken die mich ganz entsetzt an und dann sage ich immer, ich riech's. Da muss ich die Praxis echt lüften. Da stinkt's nach Hund.
Ja.
Das stinkt so nach alten Tennissocken. Also so Tennissocken, die mein Sohn vor, oder Fußballsocken, die mein Sohn vor, ich habe einen erwachsenen Sohn, der ist schon 32, der macht das nicht mehr, der ist inzwischen brav. Aber so mit 13 Fußballschuhe, die Socken mit im Fußballschuh, dann in Urlaub fahren, 3 Wochen lang lag der in der Waschküche. Und so ein Socken, wenn man den rausholt, so wie der riecht, so riechen die Hunde. Eklig. Ne? Das ist ein Hinweis auf eine Erkrankung. Das muss nicht immer Krebs sein, aber es ist ein Hinweis auf eine Erkrankung, beziehungsweise auf, der Hund bekommt echt Mist zu essen.
Mhm.
Und viele Hunde bekommen immer noch Mist zu essen. Und die Leute sagen, ich habe aber Stiftung Warentest gelesen. Oder in der Werbung sagen die, ich bin ja in der Ausbildung für Hundetrainer als Dozentin so für den gesundheitlichen, medizinischen Bereich zusammen mit einem Tierarzt. Und auch für die Ernährung. Und denen sage ich immer, ist doch ganz einfach. Guckt doch einfach mal auf die Inhaltsstoffe.
Ja.
Schaut doch einfach mal.
Da haben wir auch schon ganz oft angesprochen jetzt in den Interviews.
Ja, ja und dieses Lesen der Inhaltsstoffe ist nicht so kompliziert, auch für den Laien und für den Hund.
Ja.
Ich brauche da jetzt nicht den hochexklusiven Ernährungsberater oder sogar die Universität, die ja für mich ein Profil stellt, sondern das kann ich ganz simpel, easy selber. Und dann sehe ich auch, ob ich meinem Hund eventuell einen Krebs anfütter.
Ja. Das ist eine Frage der Verantwortung, wo wir halt auch schon ganz oft gesagt haben, die halt schnell mal gerne abgegeben wird. Ja. Aber wenn ich lerne meinen Kunden, wenn sie einkaufen gehen, grundsätzlich die Dose oder das Backerl umzudrehen und sagen, es ist mir völlig gleich, was vorne drauf ist. Es hat null Aussagekraft.
Null.
Ja, ich drehe es um und dann kriegst du mit der Zeit ein Gefühl, du scannst ja nur noch. Ich muss ja nicht jeden einzelnen Begriff jetzt dann googeln. Und analysieren, was es ist. Und das ist ja ein Scanner, wie gesagt, nein.
Die ersten Sachen sind ja, ne, was an erster Stelle steht, ist einfach am häufigsten drin. Relativ simpel, wie bei unseren Lebensmitteln auch. Und wenn halt an erster Stelle steht, nur Weizen, ne, oder nur Sojaextrakt. Und an zweiter Stelle steht irgendein Heringsmehl, ohne den Zusatz Fleisch dabei.
Mhm.
Dann kann ich schon eigentlich das schon wieder umdrehen.
Ja. Na, wobei da auch sehr, sehr viel getrickst wird. Es werden ja manche Sachen aufgeteilt. Also da steht ja nicht Getreide an erster Stelle, sondern dann steht ja irgendwas anderes und dann hast du halt alle möglichen Getreidesorten einzeln angeführt, weil die einzelnen Stellen natürlich weniger in der Menge ergeben und dann weiter hinten angeführt werden dürfen.
Ja, genau. Und also wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben, und das wissen ganz viele, glaube ich, nicht, wir haben bei Hunde- und Katzenfutter das Problem, dass wir zwar es wird geprüft, also es gibt Prüfstellen, also es muss schon Anforderungen entsprechen, aber die sind halt einfach nicht so streng wie jetzt zum Beispiel im Nutztier. Wenn ich jetzt Geflügelfutter oder Pferdefutter oder vor allem Rinderfutter nehme, wie streng das kontrolliert wird und was da alles verboten ist, was da also nicht rein darf. Und wenn ich sehe, was beim Hund und bei der Katze
alles darf.
Und vor allem, es gibt so Nachweisgrenzen, also es gibt so Deklarationsgrenzen. Das heißt, alles, was da drüber ist, muss ich deklarieren.
Ja.
Also ich möchte jetzt einfach mal so, ja, es ist immer kritisch, das zu äußern, aber ich bin ja so ein Kontrollo-Freak und ich will immer alles hinterfragen. Ich komme einfach aus der Schulmedizin, habe ganz viel Futter eingeschickt. Es gibt in der LMU in München, da kann man das testen lassen. Und es gibt ein relativ bekanntes Futter, hochpreisig. Das ist ein Allergiefutter und es ist tatsächlich so, die Hunde bekommen dieses Allergiefutter und der Juckreiz hört innerhalb weniger Tage auf. Also alle glücklich, alles super. Ich habe mir das Futter angeschaut und gedacht, das gibt's ja nicht. Na, weil da sind ja eigentlich Allergieauslöser drinnen. Also nehmen wir mal mit Geflügelprotein, hoher Allergieauslöser. Da war Cortison drin. Mhm. Und zwar direkt unter der Deklarationsgrenze.
Ja. Schockt mich jetzt leider nicht, weil wenn man begonnen hat, sich damit zu beschäftigen.
Ja, mich hat es damals echt schockt. Ich war damals vielleicht damals da gesessen und habe gesagt, es kann doch nicht sein. Es wird ja bewusst krank gemacht. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich auch mit den humanen Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und dann nehme ich als Beispiel immer ganz gerne, weil die Leute sagen ja, bei uns ist ja Gott sei Dank, für unsere Lebensmittel ist ja Gott sei Dank, wir sind ja safe. Dann sage ich, ihr geht jetzt in den Supermarkt und holt euch mal so ein kleines Päckchen Sonntags-Lachsersatz. Ne, so schön salzig, wo viele, also hier in Deutschland so, wer jetzt so Sonntags-Brunch macht, der holt sich dann so einen Lachs. So schön salzig, rot, aufs Butterbrot oder aufs Toastbrot. Und mal oben drin habe ich gesagt, aber was da steht unten ein Warnhinweis dran. Das liest keiner. Da steht unten dran, darf von älteren Personen, von empfindlichen Personen und von jüngeren Personen nicht verzehrt werden, wenn sie Probleme mit Übererregbarkeiten haben.
Okay. Ja. Aber es ist ja auch noch ein Punkt, wo ich sage, ganz viele Dinge, die ja vielleicht gar nicht unbedingt jetzt krebserregend oder wie auch immer sind, also per se jetzt nicht krebserregend sind, aber durch die Verstoffwechslung dann durchaus auch eine Gefahr in sich tragen. Ne?
Richtig, richtig. Also wir haben ja, dann bleiben wir doch einfach mal alles, was so von unserem Tisch kommt. Es schadet, um Gott, ich bin da jetzt nicht hier so der absolut Heilige und sage, der Hund darf nichts vom Tisch haben und kein Stückchen Käse und kein Stückchen Wurst. Also meine Hunde dürfen schon, auch bei uns im Urlaub, ist, wie gesagt, wir sind viel in Kroatien, meistens hat der Hund erst seinen Fisch, bevor ich mal was zum Trinken habe, weil die unsere Wirte oder unsere Restaurants uns schon kennen, soll der Hund alles haben. Wichtig ist nur, Stücke Kuchen mit Zucker. Hm. Alles, was von uns zubereitet ist mit Söschen, ne? Also Salz, Gewürze, das tut dem Hundestoffwechsel nicht nur nicht gut, sondern das schadet ihm nachhaltig. Und das lässt Zellen entarten. Das dürfen wir nicht vergessen. Und alles, was das Immunsystem schwächt. Unsere Hunde brauchen einfach immer mal wieder ein Antibiotika oder eine Wurmtablette. Oder da bin ich nicht außen vor. Ich bin da kein, und das heißt Naturheilkundler, ich bin kein Impfgegner per se. Ich bin auch kein Gegner gegen Entwürmen, also bevor der Hund Würmer Oberkante Unterlippe hat und dann wirklich einen Botulismus bekommt, weil zu viele Wurmleichen auf einmal abgetötet werden, lieber zwischendrin dann einfach kontrollieren und entwürmen. Aber was wir außer Acht lassen, und das ist bei der Krebstherapie eines meiner Lieblingsdinge, wir müssen die Darmgesundheit aufrechterhalten. Da haben wir ganz viel. Wir können mit Vitalpilzen arbeiten, wir können mit aktiven Mikroorganismen arbeiten, mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten. Wir haben ganz viel an Probiotika, speziell für Tiere inzwischen, um den Darm auf Vordermann zu bringen. Das sollte bei einer Krebstherapie und bei einer Krebsernährung mit an oberster Stelle stehen. Noch bevor ich das Futter umstelle, noch bevor ich das Futter aufwerte, schaue ich, dass ich den Körper in eine optimale Form bekomme, und zwar das Darm-Immunsystem. Ja. Im Darm werden die Nährstoffe rausgezogen. Im Darm sitzen 60-70% vom Immunsystem unserer Abwehrkräfte. Das heißt, der Darm muss gestärkt werden. Da sind wir auch wieder beim Thema, ich stelle keinen Hund auf Barf um, weil der Darm ja erstmal am Anfang ganz schön schaffen muss. Ja. Das soll er in dem Moment nicht. Der Darm sollte entspannt sein. Also das ist was ganz Wichtiges. Alternativmedizinischen Therapien, da weiß ich nicht, ob ihr da auch einen Dozenten jetzt mit dabei habt, der so alternativmedizinische Krebstherapien ein bisschen erklärt, wobei das muss man gar nicht, es gibt gar nicht so viele.
Okay.
Nee. Haben wir nicht. Enzymtherapie, die möchte ich vielleicht noch kurz ansprechen, weil es vielleicht so ein guter Anstoß auch wäre, oder für die Zuhörer ein guter Anstoß, sich darüber zu informieren. Enzymtherapien, wir denken da bei den Enzymen immer so an ganz normale Nahrungsenzyme. Es gibt inzwischen Enzyme, die schimpfen sich Horvi-Enzyme. Das ist eine niederländische Firma, die arbeitet speziell mit Enzymen von Giften. Also Schlangengift, Spinnengift, Skorpiongift. Okay. Alles, was giftig ist, hat bestimmte Enzyme. Und wenn wir jetzt mal gucken, was macht denn so ein Schlangenbiss? Und Schlangenbiss führt zu einer Nekrose, zum Absterben, zum völligen Untergang von Gewebe und von Zellen. Und die Enzyme, wenn man rausspaltet, das Gift wegnimmt und nur die Enzyme nimmt, also die Proteinenzyme, die Eiweißbildung, Erfahrungen hat man genau das Gegenteil. Ich arbeite damit seit 10 Jahren, beziehungsweise ich empfehle es seit 10 Jahren. Es ist inzwischen ja in Deutschland nicht mehr so einfach jetzt.
Ja.
Na, mit dem neuen Arzneimittelgesetz ist es nicht mehr möglich, jetzt eine Hobby-Enzymtherapie zu machen, aber die Menschen müssen sich dann einfach, die Patientenbesitzer müssen sich dann einfach direkt an Holland wenden und gucken, dass sie einen Therapeuten finden oder einen Tierarzt, der damit arbeitet. Aber das, und das stützt die Zelle und das stärkt den Darm, das Darmimmunsystem, insgesamt das Immunsystem. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt neben der Ernährung.
Ja.
Also wie bei uns auch, gute Ernährung, gesund, im Idealfall in Bioqualität.
Ja.
Gemüse, ne? Also geht einfach mal in den Supermarkt, jetzt, was weiß ich, im Dezember Erdbeeren aus, keine Ahnung, dem Hund zu geben, also dann kann ihm auch einfach gleich, weiß ich nicht, nichts geben, beziehungsweise ein Gift geben. Na, dann kann ich ihm auch
Es ist schnittfestes Wasser, sage ich immer. Ne?
Nee, es ist eine Katastrophe, also nicht nur das, sondern es ist schnittfestes Wasser, bestäubt mit Chemikalien. Denn was glaubt ihr, dieser lange Transport aus diesen fernen Ländern, normalerweise müssten die faulig werden?
Nein, die sind ganz entspannt gereift, Tine.
Ja, ganz, ich lache mich tot. Ich kenne das tatsächlich, mein Mann züchtet Insekten, kennt sich in der Biologie und in der Ernährung, man glaubt es nicht, auch Insekten brauchen eine gute Ernährung. Also das ist ja eine ganz andere Wissenschaft, aber er füttert zum Beispiel extrem gerne einen Apfel an seine Insekten. Und wenn der Apfel gespritzt oder behandelt ist oder aus weiß der Geier, was für einem Eck dieser Welt kommt, lässt sofort die Reproduktion seiner Insekten nach. Und Äpfel werden mit einer Begasung haltbar gemacht.
Ja, ja. Auch was ich feststelle, was viele noch immer nicht, also nicht als Vorwurf gemeint, aber was viele noch nicht wissen, ja. Dass ganz viel mit Gas gearbeitet wird.
Was viele nicht wissen, also ich finde, jeder sollte, der so Apfel lieber oder sagt, oh, ich beziehe meine Äpfel ja nur, habe ich ganz viel, beziehe meine Äpfel nur aus Südtirol. Ich hole nur Südtiroler Äpfel oder ich hole nur Bodensee-Äpfel. Liebe Leute, geht nach Südtirol, unterhaltet euch mit einem Apfelbauer. Mein Mann wollte mal Apfelbäumchen aus Südtirol kaufen, hat er gesagt, das brauchst du nicht machen, genau in diesem Slang, weil die ganze chemische Zeit, das hast du nicht. Die werden 7-fach gespritzt. 7-fach in 4 Wochen.
So viel zum Apple-Headache, Dr. Wayne, aber da könnt ihr wieder ein eigenes Interview dazu führen. Ich würde noch, bevor ich dich um deine Schlussbotschaft bitte, hätte ich noch eine Frage. Also jetzt schnittfestes Wasser, Stichwort Wasser. Wir haben heute auch ein sehr spannendes Interview mit jemand anderen gemacht, mit dem Yannick, zum Thema Leitungswasser und Schadstoffe. Magst du da, bevor du zur Schlussbotschaft kommst, noch was dazu sagen?
Da möchte ich sogar echt tatsächlich gerne was sagen. Danke, dass du mich daran... ich könnte da jetzt 5 Stunden reden, ohne dass ich irgendwie...
Wir machen einen eigenen Kongress mit dir machen.
Ja, am besten eine Katastrophe. Aber es ist halt ein großes Thema, Ernährung und Krebserkrankungen. Das ist einfach so...
Ja, es ist komplex. Ja.
Man darf nicht vergessen, dass meine Schüler, die den Ernährungsberater bei mir oder die Ausbildung zum Ernährungsberater bei mir machen, 9 Monate beschäftigt sind.
Mhm.
Also, es ist halt so. Also, mit Wasser, ganz wichtig. Wir haben jetzt Leitungswasser und da kommt es jetzt immer echt drauf an, wo leben wir, was wir Leitungswasser haben. Wir haben hier Brunnenwasser. Jedes Dorf hier in Deutschland zumindest muss quasi seinen Report zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt unser Leitungswasser hier im Dorf nehme, also wir lassen uns jetzt gerade für, ich glaube, das kostet 7.000 Euro, wir lassen uns jetzt gerade eine Anlage einbauen, die uns ein bisschen mehr filtert.
Mhm.
Denn, also meine Kaffeemaschine, eine normale Kaffeevollautomat, braucht alle 6 Wochen dieses Entkalkungsprogramm. Ich brauche es alle 2 Wochen.
Mhm.
Alle 2 Wochen. Und wenn ich mir in einem Glas mein Leitungswasser für 3 Tage stehen lasse, habe ich Kalkablagerung, dass das saug raus. Wenn, als meine kleine Hündin jetzt so im Wachstum war, dann darf die das Leitungswasser haben, da ist echt viel Kalk drin. Wir haben wenig andere schwere Schadstoffe, aber der Kalkgehalt ist gut. Das heißt, der brauche ich fast keinen Knochen mehr geben.
Okay.
Also, das ist echt, ne? Also, und dann muss man nochmal gucken, die meisten Wasser sind eigentlich nicht geeignet zum Trinken.
Mhm. Ja,
und unsere Hunde haben doch, also die zeigen es uns doch. So, wir haben jetzt draußen ein Planschbecken und wir haben ganz viele Blumenuntertöpfe. Und es hat geregnet und da steht Wasser drin. Und was machen die Hunde? Die ziehen sich das Wasser rein, wie wenn sie hier eins bekommen hätten.
Ja.
Dabei trinken sie im Haus drinnen aus dem Wasserlappen nichts.
Ja. Genau.
Aber das Regenwasser, Pfützenwasser, ja. Flusswasser, also fließendes Gewässer, das ziehen die sich rein, wie wenn es also quasi teuerster Weißwein. Ja. Das sollte man darauf achten. Es gibt tatsächlich, also auch hier Ortschaften mit einer unfassbar guten Trinkqualität am Trinkwasser.
Ja.
Die gibt's. Aber da muss man sich informieren. Und wenn Hunde ungern trinken oder das Wasser wirklich lieber 4 Tage im Wassernapf abstehen lassen, bis es schon fast Flocken gibt, und dann erst trinken. Das heißt, also aber auch Wasser, das wir so kaufen können, heißt nicht, dass per se, dass es für den Hund gut ist.
Ja. Ja.
Im Idealfall hat man, wenn man die Möglichkeit hat, draußen einen Behälter.
Ja, es ist auch mit Sicherheit nicht günstiger, permanent Wasser zu kaufen, als einmal einen richtig guten Filter oder so zu kaufen.
Ja.
Und wir haben das ja auch gemerkt, Anita hat immer Schwierigkeiten gehabt, ausreichend zu trinken, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und seit wir einen Wasserfilter haben, trinkt sie viel mehr, viel leichter. Also ich muss nicht mehr schimpfen. jetzt trinkt sie ganz einfach. Es schmeckt ihr. Das
ist ein Riesenunterschied.
Also ich mag es bei uns da bin ich jetzt wieder bei Kroatien, super Lieblingsthema von mir. Wenn ich in Kroatien bin, habe ich tolle Haare. Ich habe eine tolle Haut. Mhm. Das Wasser hat einfach eine andere Qualität als jetzt hier bei uns. Und um da jetzt nicht alle Hundebesitzer, dass die alle sagen, boah, wir können doch nicht, oder wir wohnen zur Miete oder wie auch immer, wir können doch keinen Wasserfilter einbauen. Es gibt inzwischen Wasserfilter ganz normal für den Hausgebrauch. Ja, weiß ich nicht, von allen möglichen Firmen, da kann ich mein Wasser quasi selbst zu Hause filtern. Mhm. Ja, alles gut. Aber ich glaube, dass viele Hunde deswegen zu wenig trinken, das habe ich auch echt hier in der Praxis, viel zu wenig trinken, weil das Wasser einfach qualitativ so schlecht ist. Und wenn man mal guckt, was im Leitungswasser teilweise dann wirklich sich unten für ein Sediment absetzt, vom Kalk, also Kalk ist das eine, ne? Dann verkalken wir halt ein bisschen. Ne? Also gut, aber die anderen Schadstoffe, die drin sind.
Ja.
Und du, Tiere, wir dürfen ja nicht vergessen, also ich weiß nicht, ob viele wissen das gar nicht, aber die Richtwerte für die Belastung, was in vielen Wassern drin ist, die ist im Laufe der Jahre immer nach oben gesetzt worden.
Ja.
Das ist eine Frechheit. Denn das, was damals wissenschaftlich erarbeitet worden ist, war irgendwo, ich gebe es einfach mal so einfach einen Wert an, es war irgendwo bei einem Wert von zwischen 200 und 300 und inzwischen ist plötzlich ein Wert von 2400 völlig harmlos.
Ja, richtig. Das ist auch, also das haben wir wirklich sehr, sehr gut und ausführlich auch im Interview mit Jannik Energie besprochen.
Ja. Ja.
Unbedingt anhören. Wir haben selber am Anfang ein bisschen gehadert, aber gesagt haben, der Wasser gehört zum
Futterungsprozess
dazu, aber dann ja eindeutig. Es ist einfach ein Grundnahrungsmittel, es ist überall drin und so weiter. Und wir haben auch gesagt, nein, es gehört definitiv dazu, sowohl für den Hund als auch für uns Hundehalter ganz, ganz essentielles.
Ja. Und bleiben wir beim Thema Krebs, wir wissen es doch gar nicht. Wenn wir jetzt diese Werte, die ja über die Jahre so umgesetzt worden sind, weil es einfach nicht anders ging von der Belastung, und jetzt denkt einfach mal, was in diesem Wasser so mit drin ist, Medikamentenrückstände, Hormone, wir haben viele hormonabhängige Tumore. Warum sind immer mehr Tumorerkrankungen? Warum immer mehr Unverträglichkeit, immer mehr Allergien? Also ich glaube, dass das Wasser schon einen ganz entscheidenden Faktor hat. Und wir haben Ländern, die quasi nur reines Brunnenwasser zu sich nehmen. Die müssen vielleicht den Sand ein bisschen absetzen lassen, ne, der mal mit drin kommt oder Kies oder so. Aber viele an diesen Krebserkrankungen gibt es nicht.
Ich hätte noch, weil wir am Anfang über Arginin und so gesprochen haben.
Ah ja, ganz, ganz wichtig.
Das Glutamin und so, da gibt es ein paar so Dinge, glaube ich, die immer noch ganz.
Genau, also gut aufgreifen, genau. So. Aber wir machen es dann einfach so, ich würde jetzt einfach mal so, ich habe mir nämlich, tatsächlich, ich bin ja fleißig, ich mache ja immer. Wo ich immer denke, das ist ganz wichtig, das muss ich den Leuten sagen, aber ich verschwafel mich dann echt immer so ein bisschen. Wir haben. Also wir haben Arginin, das sind Aminosäuren mit Omega-3 und wir haben was haben wir denn noch? Wir haben Glucamin und da gibt es eben Lebensmittel, die dafür sind. Und wir haben, jetzt lasst euch, ich habe es sogar aufgeschrieben, warte jetzt ganz kurz, ihr seht es mal nur schon mein Haupt. Also wir haben Muskelfleisch vom Rind, wir haben Muskelfleisch vom Wild, wir haben es eigentlich auch im Geflügelfleisch, das würde ich allerdings immer ausgrenzen, weil einfach die Unverträglichkeiten beim Geflügelfleisch inzwischen so weit verbreitet sind. Mhm. Und wir bei vielen Geflügel einfach eine wahnsinnig hormonelle Belastung haben. Mhm. Deswegen also Wildfleisch und Rindfleisch, und zwar das Muskelfleisch. Fisch, allerdings Fisch nicht roh. Mhm. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Ne? Mhm. Beim Fisch, die Fischsorten, die wirken sich auf den Stoffwechsel nicht günstig aus, und deswegen eben Fisch zubereitet, kurz gedünstet, super. Ne? Schon verträglich. Dann haben wir Eigelb. Mhm. Viele geben ihrem Hund in der Woche ein oder zwei Eier, roh, das gesamte Ei, haben keine Ahnung, dass das Eiweiß eigentlich die gute Wirkung vom Eigelb komplett nicht macht. Ja. Deswegen ein Eigelb. Auch da haben wir tatsächlich genau diese Aminosäureverbindungen drinnen. Super. Dann Nüsse. Eine Walnuss am Tag, eine geschälte Walnuss, wohlgemerkt. Nein, nicht der Walnussbaum im Garten und der Hund darf sich Nüsse knacken, so viel er will, holt sich dann auch Pilzinfektionen, dass das auch raus, sondern eine Walnuss am Tag zum Beispiel. Ja? Mhm. Da sollten aber alle Hundebesitzer gucken, welche Nüsse verträgt mein Hund und welche sind giftig. Mhm. Und Kürbiskerne. Mhm. Oder auch Kürbiskernöl, wenn es nativ und frisch ist, habe ich denselben Effekt. Das ist super. Das zum Arginin, das ist einfach diese Aminosäureverbindungen, die brauchen unsere gesunden Zellen und das braucht vor allem unsere Abwehrzelle. Die Zelle, die die entartete Zelle erkennt und sagt,
du zahlst keine Miete raus hier.
Du zahlst keine Miete, ich mache dich platt. Ne? Okay. Es gibt da, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, in Deutschland gab es früher, als mein Sohn klein war, so eine Sendung, die hieß Es war einmal der Mensch. Mhm. Das war also so eine Comic-Serie. Mhm. Ne? Und da hat oben die Schaltzentrale, diese Männer mit dem weißen Bart und den langen weißen Kitteln, die haben dann gesagt, da ist quasi also zellig, die dann plötzlich aussah wie ein Monster. So. Und dann ist die Armee angerückt, in Gewahrsam genommen und hat die quasi rausgeschmissen aus dem Körper.
Ich bin auch so alt, ich kenne die Serie, ja. Aber ich habe sie sehr gern gehabt.
Also ich habe es geliebt, es mit meinem Sohn anzuschauen, weil es einfach medizinische Themen oder auch Themen zur Welt und zum Verständnis und zur Biologie mit sich weitergebracht hat. Also ich kann es empfehlen, die gibt es immer noch auf YouTube, sensationell. Auf was ich eigentlich noch eingehen möchte jetzt, das hätten wir sonst fast vergessen, aber es war eins, was ich mir ganz wichtig hingeschrieben habe und das sind Kräuter.
Ja.
Mhm. Wenn ich da, also das, keine Sorge, ich entlasse euch gleich.
Nein, alles gut, es ist wichtig, dass du es ansprichst, bitte gerne.
Also wir haben Kräuter mit einer absolut tollen Wirkung auf die gesunde Zelle, also die gesunde Zelle zu stärken, aber auch einer sogenannten antikarzinogenen Wirkung. Das heißt, Krebszellen finden die Vollkacke, also richtig blöd. Es fängt bei Löwenzahn an. Bei Löwenzahn haben wir aber auch noch die Leberentlastung, was super ist. Leber, Fettstoffwechsel, Proteinstoffwechsel. Dann haben wir alle Ampfersorten, ne? Sauerampfer. Kennen vielleicht viele. Wer es nicht kennt, ganz simpel für jeden Hundebesitzer entweder einen Kräuterpädagogen aufzusuchen oder mal in den Kräuterlehrgarten zu gehen. Den gibt es in jeder etwas kleineren Stadt. Mhm. Na, sich das mal anschauen. Das kann man sich auf der Wiese beim Spaziergang mitnehmen. Ne? Spitzwegerich. Natürliches Antibiotika wächst überall. Ich muss es ja nicht an der Hauptstraße pflücken, sondern ich pflück's auf dem Gassiweg, da wo vielleicht jetzt auch kein Bauer düngt oder spritzt oder sonst was. Aber Spitzwegerich, sobald ich weiß, wie der ausschaut, sammeln, mitnehmen, rein ins Futter. Spitzwegerich wird von Hunden freiwillig gefressen. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Ja, da sind wir wieder bei der Brunnenkresse. Also ich liebe ja Kresse. Auf dem Boden, super. Der Hund macht Futter in kleinen Dosen. Ne? Da jetzt auch wieder, wir brauchen da jetzt nicht ein halbes Kilo in den Napf packen, sondern kleine Dosen. Frischer Löwenzahn, da reicht ein Blatt, den klein hacken und das mit ins Futter müssen. Und dann haben wir eine Überdosis. Mhm. Und dann gibt es was ganz, und da gibt es ein, da gibt es was, das heißt, nennt sich Katzenkralle. Mhm. Ein ganz wichtiges Kräuterchen. Mhm. Und da muss man aber unterscheiden. Es gibt nämlich zweierlei. Es gibt die Katzenkralle, das ist die Uncaria tomentosa. Mhm. Das wäre die, die wir brauchen. Mhm. Und dann gibt es die Uncaria guineensis Und die ist für den Blutdruck.
Okay. Ich kenne nur die erste, okay.
Es gibt zweierlei. Und da wird ganz oft gewechselt und man denkt immer, Katzenkalle ist Katzenkalle. Nein. Also es muss dann, wenn schon, die Tomentosa sein. Und die hat eine unfassbar tolle Wirkung. So wie die Misteltherapie bei Brustkrebspatienten in der Humanmedizin. Na, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Es wird inzwischen auch von der Kasse bezahlt bei Brustkrebspatienten, dass die ihre Misteltherapie bekommen. Okay. Und so ist die Katzenkralle beim bei vielen spezifischen Krebserkrankungen, vor allem beim Hund, und wird vom Hund hervorragend vertragen. Mhm. Abgesehen von einem einzigen Fall. Viele Tumorpatienten bekommen Cortison. Das heißt, wir haben eine Immunsuppressiva durchs Cortison. Ne? Das Immunsystem wird unterdrückt oder wird unterdrückt. Oder
ja, Deckel drauf. Ja.
Der Deckel drauf gehalten. Und deswegen darf die Katzenkralle eigentlich nicht mit Cortison zusammengegeben werden. Das ist kontraproduktiv. Denn es vermindert die Wirkung auf der einen Seite vom Cortison und die eigene Wirkung kann sich auch nicht voll entfalten. Das ist die einzige Gegenindikation bei der Katzenkralle. Ansonsten Katzenkralle mega. Und es schadet auch nicht, Katzenkralle zwischendrin als Kur mal zu geben.
Wie lange würdest du es als Kur geben?
14 Tage, es reicht. Mal 14 Tage. Genauso wie einmal im Jahr vielleicht nach der Entwurmung, Impfung, was auch immer so ansteht, oder mal nach einer Infektion oder nach einer Zahn-OP oder was auch so war. Oder auch nach der Fastenzeit, ne, wenn der Frühling kommt, einfach mal für 14 Tage den Darm aufzubauen oder 3 Wochen. Mal ein Probiotika zu geben, da mal durchzusanieren. Ne? Was macht die Katzenkralle? Die Katzenkralle hat den höchsten Gehalt an Antioxidantien. Antioxidantien sind die, die uns helfen, alles, was schadhaft, Bakterien, Pilze, Viren, kaputte Zellen, entartete Zellen zu helfen. Man sieht es, wenn man viele Antioxidantien hat, ist die Haut länger schön. Mhm. Na, weniger Verfärbungen, weniger graue Stellen, weniger Falten. Viele Antioxidantien, die kämpfen dagegen an. Ja, und viele Schadstoffe im Körper.
Das heißt, der Boxer verliert seine Falten. Ne?
Wortwörtlich. Genau. Wenn es so einfach wäre, wäre es gut für jeden Boxer. Wobei, jetzt stellt euch einfach mal so einen netten Boxer vor, der keine Falten hat. Der ja kein Boxer mehr. Das wäre ja. Also ich sehe es bei vielen Menschen, das ist so ein kurzes Wort zum Schluss, um einen blöden Humor kennenzulernen. Ich sehe es bei vielen Menschen, die hätten ihre Falten leichter behalten. Da würden sie freundlicher ausschauen und attraktiver als ohne dieses, als jetzt faltenfrei. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Input geben.
Ein bisschen. Ja. Nein, Tine, du kennst ja meinen Humor auch schon.
Also, wir haben uns ja Gott sei Dank vorher kurz kennengelernt. Ihr wusstet, mein Redefluss ist unerschöpflich. Und das als Schwabe, wo man ja eh immer sparsam ist. Also ich spare an allem, an meinem Redefluss. Also ich freue mich jetzt schon auf den ganzen Kongress. Ich werde mir jedes einzelne Detail anschauen, weil ihr habt ganz viele spannende Themen, habe ich gesehen, von denen ich nur peripher Ahnung habe und deswegen ganz gespannt drauf bin. Aber ich werde mir auch die anderen Themen, von denen ich denke, dass ich Ahnung habe, anschauen, weil man lernt tatsächlich nie aus. Und mir geht so mein Wissensstand von vor 3 Jahren, wo ich dachte, ich weiß was, ist auf dem heutigen Wissensstand wieder, ich war damals dumm wie Stroh. Deswegen, man lernt nie aus. Und auch für mich ist sowas echt spannend. Viele, viele Experten, ich tausche mich unheimlich gern aus. Und ich nehme unheimlich gern Neues auf. Und von dem her freue ich mich drauf und werde das intensiv nutzen. Und danke, ich wünsche also erstmal dir, lieber Christian, eine gute Besserung, gutes
Glück. Danke.
Und dir, Anita, natürlich alles Gute noch, halte noch durch. Und euch beiden herzlichen Dank für ein tolles Projekt, das ihr da ins Leben gerufen habt. Ich finde das echt mega.
Danke, Tine.
Danke auch für dir, so viele schöne Komplimente. Dankeschön.
Ja, auch dir alles Gute natürlich jetzt noch. Ja. Und es wird. Ja, ein kleiner Verweis eben nochmal, dass wirklich, schaut euch die Interviews an. Eben, du hast das angesprochen, effektive Mikroorganismen, Heilpilze, ja. Öle. Ja, wir sind wirklich mit jeweils einem Experten eben in die Themen reingegangen. Es ist so viel Information jetzt dabei gewesen und ich glaube, dass nicht jeder auf so einem Level steht wie ich, dass man wirklich quasi von Null beginnt, aber auch für andere, die sich schon auskennen. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel dabei. Schaut rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ja. Super.
Ein Zitat zum Abschluss, Tine. Ja? Eine Botschaft to go. Einen Satz, schaffst du das?
Das ist schwierig. Also, ein Satz. Ganzheitlich denken. Ernährung, medizinische oder ganzheitlich medizinische Versorgung und psychische Stabilität, Zufriedenheit. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Hund oder von der Katze oder vom Tier, sondern auch von uns. Auch das ist unseres. Gute Ernährung, Lebensqualität und gute medizinische und ganzheitliche Versorgung, darauf achten. Und ich glaube, dann werden wir alle alt und glücklich alt. Darum geht es, glücklich. Auch unsere
super.
Ja, das ist mein Schlusssatz.
Dankeschön. Genau. Schön. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können, Tine. Dankeschön.
Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Interview. Viel Freude mit den anderen Themen.
Tschüss.
Ciao.
Hallo, das war's erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.